Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute live im Triebwerk im Rahmen unseres Open Days. Für alle, die das später hören und sie denken, es hört sich ein bisschen anders aus, das ist der Grund. Heute neben mir und bei mir sitzt der liebe Tom Treind. Schön, Hallo. Dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir reden dann gleich, steigen wir sofort ins Thema ein, aber davor traditionellerweise unser Jingle. Stage-Café. Lieber Tom, für Menschen, die dich nicht kennen, was hoffentlich nicht viele sind, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wohin du gehst, woher du kommst, deine vielen Projekte und vielleicht auch konkret den Hut, den du heute aufhörst, als Promoter auch ein bisschen.
Ja, gern. Ich bin der Tom Treind, ich bin aus Niederösterreich, wohne in Wien, bin studierter Bassist und Bassist der Luke Andrews Band. Und manage auch die Band quasi, da mache ich irgendwie alles, was sonst niemand macht, aber gemacht gehört. und bin seit 2 oder 3 Jahren ungefähr, das war so ein fließender Übergang, auch offiziell Musikpromoter für andere Bands und Künstlerinnen. Genau, und ich mache irgendwie alles, was Radio, TV und Social Media und Beratung und quasi Musikerinnen und Musikern und Künstlerinnen und Künstlern helfen, Fehler nicht zu machen, die ich selbst gemacht habe, oder irgendwie vielleicht früher eine Kreuzung zu nehmen, damit man nicht den ganzen Weg gehen muss oder so. Also ich versuche, Menschen das Leben zu erleichtern in der Musikwelt.
Sehr schön. Ich sage schon, jetzt komme ich gerade drauf, du bist ja auch Bassist. Eigentlich sitzt man da völlig falsch. Wir müssen jetzt ganz spontan an das Thema machen.
Also, okay, welchen Bass spielst du?
Ja, genau.
Weißt du im Intro?
Ja. Du hast einen Song mitgebracht von einem Richtig. Deiner Projekte. Vielleicht magst du kurz ein paar Worte erzählen, bevor wir ihn dann abspielen.
Gern. Der Song ist Shit, I'm in Love with You. Und das ist unser vorletzte Single von der Luke Andrews Band. Und den haben wir letztes Jahr produziert in London. Im East Coast Studio. Ein wahnsinnig toller Platz für alle, die irgendwann einmal in London nehmen wollen. Also. und wir haben den produziert mit Patrick Murdoch, der hat gearbeitet mit Spirit und mit der Gianna Nannini und mit ganz vielen großartigen Leuten. Und es war einfach von Beginn bis zu Ende die coolste Session meines Lebens. Und ich finde, den Song diese Energie haben wir ganz gut eingefangen auf dem Song. Und da dürfen wir jetzt, glaube ich, einen kurzen Ausschnitt hören. I'm in love with you. That's it.
Wunderbar, wir haben noch eine Checkbox, die wir abchecken müssen, ja. Vor allem bevor wir ins Thema gehen. Den allbewährten, allgegenwärtigen, immer dawährenden, omnipräsenten, wie auch immer, Fragenhagel. Mhm. Das baut sich immer auf, das ist so ein Witz in der bei jeder Folge, kommt immer ein Wort dazu.
Okay.
Wir haben dich jetzt kennengelernt, wir wollen dich aber noch besser kennenlernen, auf eine nicht musikalische Art und Weise.
Okay.
Deswegen sind da ganz private Fragen drinnen. Oh. Du darfst jetzt 3 Fragen ziehen und kurz und knackig beantworten.
3 Fragen? Auf einmal oder noch dabei?
Wie du magst. Also beantworten idealerweise nacheinander.
Ja. Na, warte, wir machen das noch dabei. Was war dein bester Zufallsmoment im letzten Jahr? Diese Session von dem Song, den wir gerade gehört haben.
Ah, witzig.
Weil wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Habe ich Zeit für die Beantwortung?
Okay.
Weil wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Songs und an Studio-Sessions, weil der Luke ist ein Typ, der Sänger, der auf dem Song ein Schlagzeug gespielt hat. Der muss sich immer vorbereiten. Und ich habe ein paar Wochen vor der Session mit ihm telefoniert und wollte irgendwas und er hat gesagt, was ist, ich habe keine Zeit. Sag ich, wieso? Ich muss üben. Sag ich, warum? Du weißt ja noch gar nicht, was die wollen von uns im Studio. Jedenfalls, ich bin ganz anders und ich habe keine Ahnung gehabt, wie der Song geht im Studio und habe dann, wie diese Pilotspur auf der Gitarre gestanden ist, habe ich mal so ein bisschen mit dem Bass gehört, was das sein kann und habe dann einen Take gespielt und dann noch einen und das war's. Und das war zufällig ein guter Moment.
Schön.
Das kennt war mein Zufallsmoment letztes Jahr.
Kennt man im Studio auch durchaus anders.
Ja, naja, weißt du, bisschen Risiko gehört dazu. Welche kleine Eigenart hast du, die dich selbst am meisten nervt? Ich muss immer mit irgendwas spülen.
Nicht instrumentmäßig?
Nein, irgendwas in der Hand haben oder so. Also das ist zum Beispiel sehr gut.
Ja, kannst du gerne behalten.
Was perfekt ist, aber so Rundes. Mhm. Und was Eckiges gleichzeitig, weißt, das kann man so drehen und dann ja. So.
Ringe sind super für sowas.
Das ist eine Eigenart, die mich auch mehr an mir nervt, weil, weißt du, wenn ich dann auf Nacht die Säckel ausrahme, habe ich 1000 Sachen im Säckel. Nehme ich Zahnstocher und so. Ja, genau.
Notiz an mich, Tom kann Feuerzeug borgen.
Ja, nein, das ist blöd. Das ist gut. Welche Sache hast du als Kind geglaubt, die heute komplett absurd ist? Dass Erwachsen sei cooler als Kind sei.
Ja. Ja. Gut, was viel cooler ist, als man sich das vorstellt, ist Promotion. Ha, Überleitung.
Bin ich mir nicht sicher.
Wir haben heute ein wunderbares Live-Publikum, nämlich alle unsere Vereinsmitglieder. Und das würde ich gerne benutzen, dass wir das ein bisschen interaktiv machen. Wir haben normalerweise immer Community-Fragen. Heute haben wir auch Community-Fragen, aber die sind nicht da. Das heißt, für alle, die Fragen haben, am besten aufheben für zum Schluss, falls sie nicht beantwortet worden sind. Falls jemand Blöcke braucht, wir haben coole Backstage-Café-Blöcke dort hinten und Kugelschreiber dort hinten und andere tolle Sachen. Aber ich würde den Moment nutzen, das Mikrofon durchgeben. Vielleicht mag jemand sagen, welche Erfahrung er sich hat mit Promotion und was wollen wir nur wissen? Gleich vielleicht allgemein, wie sie so im musikalischen Sinne mit ihrem Projekt gerade stehen, dass man weiß, geht's jetzt, sollen wir allgemeiner bleiben oder können wir gleich voll irgendwo reintauchen in irgendein Detail, wer auch immer mag oder sich traut.
Und ob man überhaupt schon mal drüber nachgedacht hat, einen Promoter oder eine Promoterin zu engagieren.
Genau, ja.
Und was das ist überhaupt, weiß ich, weil das ist ein großer Begriff.
Die erste Meldung.
Hallo, mein Name ist Katharina, hallo. Kurz und knackig, ich mache Musik einfach halt so, weil es leibend ist, aber ich habe über solche Sachen einfach noch nie nachgedacht. Meine Songs stehen seit 20 Jahren und vor einem halben Jahr habe ich mir gedacht, wie wäre es, diese zu teilen und einmal aufzunehmen, so circa. Okay. Also, was macht ein Promoter? Okay, das ist eine gute Frage. Der mir helfen? Ja, ja.
Gibt es noch jemanden? Ja, schauen wir, vielleicht kommt noch was, dann sammeln wir. Alle eingeschüchtert. Oder einfach alle so gespannt, was da Neues kommt.
Genau.
Ja. Gut, falls noch Fragen kommt, wie gesagt, einfach dann behalten und dann später stellen. Ja, ich will die Frage wiederholen, die habe ich mir als Einstiegsfrage auch aufgeschrieben. Warum ist überhaupt Promotion wichtig? Reicht das nicht einfach, dass ihr E-Mail an Ö3 schickt mit, bitte spielt mir einen Song?
Das kann man probieren, aber das wird ziemlich sicher in die Hosen gehen. warum ist Promotion wichtig? Ich finde, es ist einen Song aufzunehmen und zu releasen, da sind ja ganz viele kleine Bausteine notwendig, bis man überhaupt einmal zu der Frage kommt, brauche ich einen Promoter oder was ist das überhaupt? Also ich muss einem schreiben, ich muss die Aufnahme finanzieren, ich muss die Leute haben, die das aufnehmen, ich muss den mixen lassen, mastern lassen, bla bla bla. Und dann brauche ich ein Cover und dann brauche ich einen Pressetext und dann brauche ich Pressefotos und dann vielleicht ist irgendwann einmal dieser Promoter, die Promoterin wichtig. Und ganz viele Leute, glaube ich, wissen oft nicht, was das ist, wer das ist und unterschätzen, wie wichtig das ist, das zu haben und denken sie, das kann ich selber machen. Aber, und das sage ich jetzt natürlich, weil ich bin ein Promoter und verdiene natürlich Geld, aber das ist natürlich blöd, meiner Meinung nach, wenn man das macht, weil diese Person ist genauso wie im Live-Setting, wenn eine Band auf der Bühne steht und unten das Publikum, ist dieses Bindeglied der Tontechniker. Und wenn der Tontechniker einen schlechten Sound macht, spürt das Publikum das nicht und kriegt das nicht mit. Wenn der aber einen super Sound macht, ist er quasi ein Bandmitglied und unten kommt es besser an. Und unten spüren es die Leute. Und ich finde, ein Promoter, eine Promoterin hat eine ähnliche Funktion. Ich muss mich in diese Band, in diese Künstlerinnen, in den Künstler hineinfühlen und ganz ehrlich sagen, was ich glaube, wo das hinpasst und wo das nicht hinpasst. Und wenn ich meiner Meinung nach das gar nirgends unterbringen kann, dann darf ich es auch nicht machen. Weil sonst bin ich ja Trottel. Oder sonst nehme ich mein Geld weg und das bringt ja nichts. Das ruiniert einfach nur Motivation. Also meiner Meinung nach ist die Aufgabe eines Promoters, sie vorstellen zu können, wo kommt der Song rennen. Jetzt nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen und Social Media. Wie kann man denn an so viele Menschen wie möglich einmal streuen? Und diese Streuung ist manchmal auch ganz am Anfang, was ich in einer, quasi mitgekriegt habe als Promoter-Seite, das mache. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass die Redaktionen das einmal lesen und hören. Ganz oft ist die erste Single jetzt gar nicht so der große Superrenner, sondern die lesen es einfach einmal. Und wenn sie dann die nächste lesen, dann hören sie es wieder an und dann wissen sie es wieder. Also es ist oft so ein permanentes Nachwassern und Spülen von Sachen. Das, was der Promoter machen muss, meiner Meinung nach.
Ja. Finde eine sehr coole Analogie, dieses mit dem Tontechniker. Weil du gerade auch nicht nur Radio, sondern auch TV angesprochen hast. Wohin kann man überall promoten? Weil das ist, für mich ist so Promotion, oder wenn man von unserer jungen, fiktiven Band ausgeht, die halt gerade zum ersten Mal einen Song released und das weitermachen will, ist sich mit Promotion zu beschäftigen, irgendwie auf einer Ebene wie so Verlagswesen. Das hat man mal gehört, man weiß nie genau, was es ist, aber man weiß, das ist irgendwie komisch und will jemand Geld von mir und ob das ankommt, es gibt sowieso keine Erfolgsgarantie.
Das ist richtig, ja. Das ist eben das Zache bei Promotion, weil eine Studioarbeit kannst du messen, weißt? Am Schluss von dem Song kannst du sagen, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Oder der Mix gefällt mir oder gefällt mir nicht. Da kannst du was ändern. In der Promo kannst du nie, und das ist auch was meiner Meinung nach gute Promoter von Anfang an sagen, es gibt keine Garantie, dass der Song irgendwo rennt. Und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, als Band und als Promoter, ist meine Aufgabe als Promoter, die Band mitzunehmen und denen genau zu sagen, was sie erwartet. Weil Geld auszugeben für was, wo ich nicht weiß, ob was zurückkommt, ist ja ziemlich unnötig eigentlich. Aber wenn ich, also das mache ich zum Beispiel als Promoter immer, es gibt immer ein Telefonat oder ein persönliches Treffen im Idealfall. Man setzt sich zusammen, man definiert Ziele und man schaut, wie man die erreicht. Und dann geht man an die Arbeit und dann updatet man engmaschig. Also in meinem Fall update ich immer einmal die Woche. Dann weiß jeder, wo das Ding gerade steht. Und da habe ich junge Bands gehabt, junge Künstler, Künstler, die das schon lang machen oder länger machen. Im Publikum vor mir sitzt ein sehr super Künstler, für den ich auch Promo machen habe dürfen. Das hat sehr lang gedauert, bis was passiert ist. Und dann ist aber was passiert, coolerweise. Man kann es nie sagen. Weißt, du kannst dann, also ich mache immer so einen Zeitrahmen von 4 bis 6 Wochen, wo diese Promo rennt. Ganz oft passiert das ein halbes Jahr später, dass ich eine Zu- oder Absage kriege. Also diese Herrschaften und Damenschaften in diesen Redaktionen, ohne dass ich da jetzt irgendwem auf die Füße treten will, sind auch nicht immer die schnellsten. Oder sie sind so viel Arbeit, sie sind so überarbeitet und kriegen so viel, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber das ist eine Arbeit, die mit sehr viel Geduld verbunden ist, für den Promoter und vor allem für die Band und für den Künstler und die Künstlerin.
Was ich da raus, was man selber auch nie eigentlich bewusst war, ist, dass es dann nicht um das geht, dass einfach ein Promoter irgendwas nimmt und weiterleitet, sondern dass da, wie du sagst, um die Begleitung geht, um dieses, hey, was habt ihr vor, was wollt ihr eigentlich, weil vielleicht decken sie die Ziele nicht mit dem, was Promotion eigentlich bewirken kann oder soll. Und vor allem, wenn es in Interviewsituationen geht, das ist halt eigentlich eine zweite Facette, nicht nur dieses Radio beim Mustern, sondern die Interviewsituationen. Wie macht man das? Vor allem als junge Band ist es immer spannend, weil die oft zum ersten Mal in solche Situationen sind, über sich und ihr Projekt zu erzählen und dabei irgendwie so das Branding im Hinterkopf zu behalten und nicht einfach einen privaten Tratsch draus zu machen, sondern halt als Artist aufzutreten und zu sagen, das bin ich.
Wenn man in der Interviewsituation dann ist?
Genau, ja.
Ja, ich finde, das kommt da immer ganz stark auf die Person drauf, die interviewt. Weil es gibt einfach Leute, die können richtig gut ein Gespräch führen und dann gibt es Leute, bei denen ist das schwer. Und wenn jetzt junge Bands zu wem kommen, der das nicht gut kann, dann kann es natürlich haarig werden. Weil wenn du das schon lange gemacht hast und oft gemacht hast, dann weißt du ja ungefähr, was du erzählen willst. Ich habe unlängst eine junge Band promotet, die hat dann bei Radio Niederösterreich so ein stundenlanger Format gekriegt mit einem großen Interview und die Sängerin war wahnsinnig nervös und hat mich angerufen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Und ich hab gesagt, pass auf, du fährst zum ORF, das ist ein erfahrener Moderator, der wird dich super interviewen. Und das war auch so. Und der hat mir am nächsten Tag angerufen und gesagt, das war super easy, das war urcool, so jetzt überhaupt nicht gefürchtet oder so, war nicht nervös dann. Also es kommt sehr viel drauf an, wer das ist, weißt. Und du musst halt natürlich, musst du in jeder Situation ungefähr wissen, was du sagst. Sonst kommt der Blödsinn raus. Kann auch mal lustig sein, auch mal nicht. Aber das hängt von vielen Faktoren an. Und das muss man aber einfach, das ist einfach, da muss man einfach reinspringen. Weil das haben wir alle zum ersten Mal einmal gemacht. Ich kann mich an die Anfangszeiten von unserer Band erinnern, von der Luke Andrews Band. Wir haben Klick gehabt und die erste Single ist gleich mal 3 gewesen und relativ bald auf Nummer 1 in diesen Astro-Charts. Und dann haben sie uns eingeladen für so eine 2 Stunden Live-Sendung. Und der Luke und ich waren 22 und haben genau von nichts eine Ahnung gehabt. Oder nein, 24, wurscht, jung auf alle Fälle. Und dann haben sie uns noch angerufen, sie wissen nicht, ob sie genug Material für uns haben, dass sie 2 Stunden Sendung ausgeht, was ich völlig verstehe. Und wir haben zur damaligen Zeit mit dem Willi Resetaritz zusammengearbeitet und ob wir den Willi mitnehmen können. Und das war natürlich cool, weil der Willi hat das gemacht und wir sind dann dorthin ins Ö3-Studio und das war, also das will ich nie vergessen. Wir haben dort eine Live-Session gespielt und es war arg, aber das war natürlich, wir haben davor nicht wirklich irgendein Interview gegeben und waren bam in diesem riesen Studio mit Leuten, die du einfach dein Leben lang, also diese Stimmen von diesen Radiomoderatoren, die kennen wir alle, nein, weil die Ö3 ist ja riesig. Und dann sitzt du gegenüber von dem Typen und die sind alle super, aber das war wahnsinnig fordernd. Aber ich meine, das haut dich einfach viere.
Voll.
Und das musst du einfach machen. Also das kann passieren und es kann nicht passieren.
Ja.
Geht beides. Das ist die Promotion. Super, oder?
Ich nehme da auf alle Fälle mit. Wenn man nervös ist, will ich Resetaritz mitnehmen.
Zumindest im Herzen sollte man den Willi immer mit haben, ja. Weil das war ein super Typ.
Voll. Weil wir gerade oft jetzt immer das Thema anschneiden, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Du hast auch schon gesagt, man sitzt zusammen und setzt die Ziele. Vielleicht kannst du uns da abholen und ein bisschen in das eintauchen. Was kann Promotion bewirken und was eher nicht, also was sind vielleicht so falsche Erwartungen, die man den Tag legt?
Promotion kann und soll vor allem erfüllen, dass du von mehr Leuten gesehen und gehört wirst. Das ist einmal das Allerwichtigste, das muss irgendwie eine Breite machen. Im Idealfall passiert das auch und wie gesagt, das sind wir auch mit kleiner recherchiert und auch mit größer recherchiert. Was mache ich Leute einfach? Mache ich Leute, haben zu große Erwartungen an ein Single-Promo. Weil das ist ja ein Song und den platziert man einmal dort. Und dann schaut man, das ist ungefähr so wie eine Blume pflanzen. Und die wächst dann entweder oder nicht. Und dann muss ich halt die nächste einsetzen. Und wenn die erste gewachsen ist, kann die nächste vielleicht größer wachsen. Oder umgekehrt. Was ist das? Man kann es nicht sagen. Es ist einfach ein Spiel in Wirklichkeit. Aber manche Leute glauben, wenn dann der Song einmal im Radio rennt und natürlich das Hauptding ist, es wird einmal im Ö3 gespielt und dann ist riesig, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr, nur weil ein Song einmal im Ö3 rennt. Das ist cool für jeden persönlich, aber das heißt noch nichts. Und ich versuche immer als Promoter diese Illusion den Leuten ein bisschen zu nehmen, weil das einfach noch immer ein Riesending ist. Oder ist ja wurscht, ob es jetzt Ö3 oder FM4 ist, aber Airplay bringt da nichts. Und das verkauft auch nicht deine Tour und das verkauft nicht deine 100 CDs, das du gemacht hast, oder CDs macht dir keiner mehr, aber Leiberl oder was auch immer, sondern es ist einfach ein stetiges Touren und das muss man einfach vor allem jungen Bands und Künstlern sagen, weil die glauben halt einfach, wenn ich dann einmal renne, dann bin ich da erhöht, aber das ist nicht so. Das ist auch bei uns in der Band, nicht so bei meiner Band. Wir haben urviel Airplay, aber zu den Gigs kommen auch keine 5000 Leute, nicht einmal 500. Also da haben wir auch noch viel Arbeit zu machen. Also ja. Das ist interessant. Ja, manches funktioniert super, manches funktioniert nicht super.
Ja, ich kenne das aus dem TV, wenn man mal eben so ein TV-Interview hat. Mhm. Und man hört, du kriegst dann immer von der Verwandtschaft mit, oh, jetzt habe ich die beim ORF irgendwo gesehen. Warum hast du nicht deinen Job schon kündigt, so in der Richtung?
Ja, das ist das Beste, ja.
Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen, woher das kommt, aber ja, gleichzeitig ist es halt auch einfach nichts, weil wenn man mal dem Ganzen das den Leuten dann erklärt, was das bedeutet, Spotify-Stream oder halt irgendwelche Streaming-Einnahmen oder halt Radio-Streams, sicher ist ein Meilenstein, den man erreicht hat und es ist auf alle Fälle ein Schritt zum Ziel. Aber ob das das Ziel konkret ist, ist natürlich Auslegungssache.
Absolut. Und ich finde, das ist halt, also was ich mache, ist, ich bin auch so ein Strang, weißt, von vielen. weil da gehört ja viel dazu, weil jetzt angenommen, du hast das produziert, du hast das mischen lassen, du hast das mastern lassen, du hast das ganze Artwork super, die Pressemappe ist super, ich promote das und das geht. Und das geht gut. Sollte eigentlich mit der zweiten und dritten Nummer das auch schon fertig sein, dass die ready zum Promoten ist. Und das haben viele Leute auch nicht. Weißt, und dann kriegst du natürlich einen Stress. Also, das ist alles immer, das ist nur ein Strang von 20. Und danach, nachdem das promoted ist, selbst wenn es rennt, dann brauchst du einen Booker, dann brauchst du im Idealfall einen Manager oder eine Managerin. Und was weiß ich, was für Social Media Agenturen, das geht ja weiter. Also das ist, ich bin quasi nur so eine Gehhilfe am Weg zum Erfolg. Mhm. Und das kann besser gehen oder nicht so gut.
Ja, ja.
Das bleibt immer dasselbe. Aber nur jetzt, wenn Leute glauben, man redet im ORF und so, und ORF ist super, weil ORF hat einfach eine Reichweite nach wie vor, die super, super ist. Und auch für Tantiemen einfach echt wichtig ist, dass du wieder deine eigene Musik produzieren kannst und finanzieren. Heißt das nicht, dass das ein Gmadewiesen ist?
Ja, du sagst, du musst dranbleiben.
Immer.
Also immer. So schnell wie die Single in the Rotation ist, ist sie ja wieder weg, wenn nicht richtig. Die nächste Single nachkommt.
Genau, richtig. Und das ist, was im Endeffekt, das ist ja dann auch das Leibende, doch noch in Zeiten von KI und Social Media und alles ist nur mehr automatisiert. Aber ob du dann in diesen Radioprogrammen gespielt wirst, hängt schon von der Person an, die mit der Maus dann diesen Button aktiviert. Das ist dann schon noch ein Mensch. Und dafür ist auch der Promoter gut, weil der kennt im Idealfall den Menschen, der das macht. Und das ist das, wo, also das zahlt man eigentlich. Man zahlt eigentlich die Person, die zu den Redaktionen einen guten Draht hat, damit das überhaupt eine Chance kriegt, dass das angehört wird. Ich habe keine konkreten Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass der Ö3-Hausnummer Dutzende Songs am Tag kriegt, die bemustert werden. Und ich glaube, dass die einfach gar nicht die Zeit haben, sich das alles anzuhören. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und da ist natürlich eine Person hilfreich, die, wenn ich jetzt eine Woche nichts her, dann rufe ich ihn halt an, oder sie. Und wenn sie nicht anheben, wissen sie trotzdem, ah ja, der hat mir was geschickt, vielleicht hole ich mir eine. Und das ist eigentlich das, was zahlst. Mhm. Das ist das Netzwerk, das man selber nicht hat. Das machen wir, also wir mit der Luke Andrews Band haben zum Beispiel in England zwei Radiopromoter. Weil ich keine Ahnung, wer in England in den Redaktionen sitzt. Das konnte ich mir jetzt natürlich anschauen, aber das zahlt sich nicht aus.
Ja.
Da ist es besser, man zahlt wenn.
Voll.
Genau.
Es ist ja, was wir oft sagen, jetzt hätte ich schon was predigen gesagt, aber es kommt auch hin, zu dieses, man kann alles allein machen, was viele Kunstschaffende ja tun. Sie sind eigene Booking-Agentur, sie sind ihr eigenes Management, ihr eigenes Label, weil sie Sachen selber releasen. Und man muss es aber auch nicht. Also dieses, genau. Was ich immer gerne sage, Hilfe suchen ist das Stärkste, was du tun kannst. Weil was du oft jetzt betont hast, ist es auch ein Netzwerk. Man kann natürlich promoten und die Leute über MPN selber anschreien und nachrufen, unabhängig davon, dass es viel hocken ist und mühsam ist. Vor allem die Absagen zu kassieren. Das ist rein dieses Netzwerk zu haben, kann man natürlich aufbauen, aber man gleichzeitig Booker ist, Social Media Agentur ist und das macht, dann hat man ja zig Netzwerke, die man aufbauen und pflegen muss. Und da ist man irgendwann beim Punkt, wo man sagt, geht sie nicht aus, vielleicht brauche ich die Gehhilfe.
Ja.
Und was ich nochmal betonen möchte, ist das Thema, dass Promoter oder idealerweise jede Dienstleistung im Kreativen ist nicht einfach eine Dienstleistung, ich zahle dem x 100 Euro und der macht das für mich, sondern das ist wir Bandmitglied.
Genau.
Vielleicht können wir über das reden, weil ich finde, das ist nur etwas, wo viele, glaube ich, nur Scheu haben, wenn sie irgendwo einen Promoter in googeln und dann einfach auf die Homepage schauen und dann gibt es irgendwie so ein Preisangebot und dann bei Erfolg gibt es nur irgendwelche Beteiligungen. Denkt man sich oft immer ein, ja, warum tue ich das dann, wenn es keine Erfolgsgarantie gibt und gleichzeitig gibt es so 10 andere Leute, die promoten, wer ist jetzt da die richtige Person für mich? Schaue ich auf das, wie, ob ich die Person spiele, was die schon erreicht hat, wie viele Leute das die kennt oder gibt es da überhaupt keine Matching-Kriterien. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wenn oder uns eintauchen lassen, wenn man jetzt an einem Punkt ist, zu sagen, ich brauche oder ich will diese Gehhilfe, ich mag das alleine nicht machen und ich will vielleicht etwas erreichen, wo das der nächste Step ist, also Promotion und das, was Promotion bringt. Wie komme ich zu jemandem, der die das für mich machen kann und weiß, das ist cool?
Naja, ich glaube, das ist sehr viel Bauchgefühl. Wenn ich mit der Person rede, telefoniere, mit der Person triff, dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, aber wenn ich wen triff, dann weiß ich relativ schnell, ob mir die Person sympathisch ist oder nicht. Und ob ich glaube, dass das passt. Also ein gewisses Menschenkenntnis und Gespür, finde ich, sollte man da schon haben. Das hat man aber meistens, finde ich, als Musikerin und Musiker, weil wir sind ja alle sehr emotionale Lebewesen. Und ja, ich meine, in Wirklichkeit einfach für unterschiedlichste Leute Angebote einholen, schauen, was die machen, was die anbieten. Ich finde ganz oft, und das habe ich auch selber erlebt als Musiker, wirst du von Promotern relativ sehr miserabel abgedatet und du weißt nicht, was passiert. Du zahlst denen, was weiß ich, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 Euro und du hörst nichts mehr dann. Und ja, das rennt eh. Und ich denke mir aber, nein, das rennt nicht eh. Ich will wissen, was rennt, weil das ist ja unsere Kohle. Und ich meine, das können wir dann für nichts anderes ausgeben. Und das ist, finde ich, was ich bei einigen Kollegen nicht so leibend finde, was ich auch von Künstlerinnen und Künstlern her, die bei mir dann eine Promo buchen, die haben gesagt, ich vertraue denen eigentlich nicht. Und ich verstehe es, weil du gibst erstens einmal ganz viel Geld her und zweitens dein Baby, das du im Studio gemacht hast. Und ich meine, es ist ja auch eine emotionale Überwindung, einen Song einzuspielen und einen Text einzusingen, der aus dir rauskommt. Und dann geht irgendwer mit dem Ding so um und vergisst es vielleicht sogar zu bemustern, was gar nicht geht, finde ich. Und deswegen mache ich, wenn ich eine Promo mache, schicke ich einfach wöchentlich ein Update. Was ist die Woche passiert? Wer hat zugesagt, wer hat angesagt, warum hat wer angesagt? Gibt es ein gutes Feedback, aber es ist noch eine Absage, wie auch immer. Aber ich finde, das ist ein Teamwork. Ich bin halt für die 6 Wochen dann ein Mitglied in dem Team. Oder für die 2 Monate, wie lange auch immer. Und da muss ich einfach, da muss ich den Song und den Künstler begleiten. Sonst mache ich einen schlechten Job. Und das, finde ich, wissen zu wenig Leute. Weil, glaube ich auch, in meinem Fall, ich mache Promo auch. Meine Haupteinnahmequelle ist noch immer das Spielen. Ich spiele sehr viel als Bassist. Und ich mache halt Songs, die mir taugen. Aber ich sage auch Songs auch. Wenn mir was nicht gefällt, mache ich es nicht. Weil das kann ich ja nicht, das kann ich ja dann nicht mit einer Überzeugung platzieren. Ich bin jetzt zum Beispiel, kein Fan von Schlager und natürlich gäbe es da eine Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern, die da Songs releasen und ich kriege auch immer wieder Anfragen, aber das mache ich nicht. Weil ich kann nicht sagen, hey, das ist Leiman, spritzt das. Ja, das geht nicht. Weil, wenn ich mir das selber nicht anhören will, dann tue ich mir schwer. Und genauso ist es im, was weiß ich, Heavy-Metal-Bereich. Gut, da kriege ich keine Anfragen. aber nur so als Beispiel. Auf alle Fälle macht es schon Sinn, das zu machen, weil wenn du jetzt als junge Band, wie die Frage angefangen hat, alles selber machst, bleibt da ja fürs Musikmachen keine Zeit mehr. Und das ist natürlich schwer, weil du kannst nicht alles auslagern, weil das muss ja irgendwer zahlen und das will ja jeder seine Kohle haben. Und das ist meiner Meinung nach immer das Problem bei jungen Künstlern und Bands, die irgendwie kein Label haben und kein Finanzier, weil es will halt der Producer was, das Studio kostet was, die Musiker wollen was, der Promoter will was und was bleibt dann bei dir über? Nix. Und du zahlst für Gigs drauf einfach und für alles. Mhm. Und das ist natürlich zart, aber ich finde, da muss man einfach klug abwägen und wenn man in einer Band ist und ein Team ist oder auch Solokünstler, haben wir dann meistens auch irgendwelche Leute rund um sich, die mit denen zu reden, muss man das klug abwägen, okay, zahlt sich das jetzt aus oder nicht? Auf der anderen Seite denke ich mir immer, okay, jetzt hast du einen super Song aufgenommen, aber es hört keiner. Das ist auch unnötig. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Studienzeit. Ich habe in Eisenstadt E-Bass studiert. Und da hat es urviele Studienkollegen gegeben, die einfach ganze Zeit nur im Keller gesessen sind und geübt haben. Und dann haben sie sich aufgeregt, dass sie keine Gigs haben. Ja, wie soll ich denn wissen, dass es den gibt? Mhm. Wenn der nur im Keller sitzt und übt. Und so ist es mit Songs auch. Wenn du das halt aufnimmst und produzierst und dann links bei dir im Computer, bringt es dir auch nichts. Also ja, dir selber, weil du kannst das immer selber hören, aber
voll.
Abwägung. Aber bringen tut es schon was. Nämlich allein ich der Versuch, es wo zu platzieren, dein Baby, und wenn es dir dann gelingt, das gibt dir ja Motivation wieder. Also bei mir ist zumindest so gewesen immer.
Absolut, ja. Wenn man von einem PromoterIn redet, da sind wir schon eher in dem Bereich, vor allem wenn es um Preise geht, das ist halt etwas, das kann man sich nicht von Anfang an gleich da leisten. Und ich finde es auch cool, wenn man es einmal selber gemacht hat, weil, wie du sagst, man weiß dann, was man will, man weiß, was man verlangen will. Oder nicht preislich verlangen will, sondern als Band quasi von der Person jetzt erwarten will oder kann. Und man weiß es auch, um was es geht. Und man weiß auch, wenn man die ganze Hocke nochmal da hat, was es wert ist, wenn es bei anderer Firma tut. Mhm. Aber vielleicht wollen wir dennoch kurz auf das eingehen, nicht auf den Promoter als Person, sondern das Promotion als Tätigkeit, wenn das jetzt die junge fiktive Band selber machen will, aus Motivations- oder preislichen Gründen. Vielleicht kannst du uns da sagen, was sind so Do's oder Don'ts, was muss man vorbereiten, was muss man machen oder was sind so Doings, die man einfach als Band gleich mal sagen kann. Geil, Release ist für Single ist da, Release-Datum ist idealerweise sehr weit in die Zukunft. Wo gehen wir hin? Was tun wir?
Es geht jetzt darum, dass diese Band, diese fiktive Band, wirklich diese Aussendung selber macht.
Genau,
selber. Okay. Ich finde, das Wichtigste ist einfach ein sehr guter Presseordner oder Promo-Ordner, wo das alles drin ist. Idealerweise mit einem Mausklick, weil wie gesagt, die kriegen alle hunderte Songs jede Woche und wenn du dann suchen musst, wo ist was, dann ist es schon vorbei. Und dann würde ich empfehlen, nicht die offiziellen Mail-Adressen anzuschreiben, sondern die Leute, die in der Redaktion sitzen. Weil die offizielle Mailadresse bringt da nicht viel, weil das kommt nie durch. Und für junge Leute, die das selber machen wollen, gibt es von der Mika eine super Internetseite. Also die Mika-Seiten, und da gibt es auch Pressekontakte. Ich glaube, wenn man in Google eingibt, Mika-Pressekontakte, kommt man dorthin. Da kriegt man irrsinnig viele Kontakte in die Ö3-Redaktion, zu Zeitschriften und anderen Radios und TV-Menschen und so. Also das ist super, das hat mir auch total geholfen, wie ich das aufgebaut habe für mich, weil ein paar Leute lernst natürlich dann, wenn du zu Interviews eingeladen bist, persönlich kennen, aber mache ich auch nicht, normalerweise. Und das ist eine super Starthilfe für junge Leute, die sich das noch nicht leisten können oder leisten wollen. Auf alle Fälle ist es wichtig, einen guten Link und einen guten Ordner zu haben, beziehungsweise wenn man MPN nutzt, dann ist das eh so eine vorgefertigte Maske. Ich mache nicht MPN, weil ich finde, es ist eine Riesenstreuung, die unnötig ist, weil dann schicke ich das an 700 Radiostationen, wo ich von Anfang an weiß, in 680 passt es ja nicht rein. Das ist unnötig, finde ich, und es kostet 200 Euro oder so, oder vielleicht schon mehr. Das heißt, ich mache das immer, weil ich halt auch den persönlichen Draht zu den Leuten habe, wirklich mit einem Dropbox-Ordner, mache einen Link, schicke den hin, mit einem kurzen Text in der E-Mail, nicht zu lang, schnell an den Punkt kommen. Nicht so einen langen Text und dann den Link, sondern lieber so einen kurzen Text, den Link und dann unten schreib halt, was du schreiben willst.
Ja.
Aber schnell, dass sie nicht suchen müssen. Sie dürfen nicht suchen. Mhm. Und das war mein Tipp für Leute, die das selber machen wollen und selber starten wollen. Guter Ordner, wenig Klicks, schnellen Zugriff auf den Song immer ganz oben. Gute Pressefotos, einen guten Pressetext, vielleicht in einen guten Pressetext investieren, den wenn schreiben lassen. Und nicht ChatGPT. Das ist nicht cool, weil das geht sich nicht aus für mich persönlich. Aber da vielleicht ein bisschen Kohle in die Hand nehmen, wenn einen guten Pressetext schreiben lassen, gute Fotos machen. Wenn es ein Video gibt, das Video dazu eine. Und weg damit. Und nachwassern, ganz wichtig. Es wird da so gut wie niemand auf die erste E-Mail zurückschreiben, ist bei mir auch so. 3, 4, 5 Mal nachfragen.
Gibt es so eine Faustregel, so nach 2 Wochen das, nach 3 Wochen das und dann einmal anrufen und dann nur mehr, oder ist das sehr individuell?
Es kommt darauf an, wie gut man die Person kennt, finde ich. Aber ich finde, man muss immer aufpassen. Ich finde, die Arbeit eines Promoters ist, du musst lästig sein. Aber du musst die richtige Dosierung rausfinden, weißt du? Weil wenn du denen zu viel am Arsch gehst, dann schreibst du dann immer zurück, ja. Was ich total verstehe. Also bei mir ist immer so, ich warte immer so 1,5, 2 Wochen und dann frage ich einmal nach, hey, wie schaut's aus, schicke nochmal den Link mit, dass sie nicht wieder suchen müssen in die alte E-Mail. Und dann kommt meistens schon viel zurück nach dem zweiten Mal Und sonst warte ich noch eine Woche und dann halt nochmal und irgendwann. Und irgendwann schreibe ich halt, jetzt probiere ich es ein letztes Mal, wie schaut es aus, wird das was? Und es gibt auch Radiostationen, die gar nicht antworten. Also auch nach 6 Wochen nicht. Aber das kann man dann hat man es wirklich 6, 7 Mal platziert und dann geht's halt nicht. Genau, aber immer. Und nie pushy sein. Weißt, nie sagen, hey Alter, wieso habe ich jetzt noch immer nichts gehört?
Der geilste das, Song, den es gibt.
Ja, was das ist würde mit ich dir? Nicht machen. Weißt, eher auf dem Gas fragen, hey, hast du schon Zeit gehabt, dass du das anhörst? Da ist er nochmal, vielleicht hast du mal eine Minute, mach kurz eine oder so. Eher so von der Schmiererseite.
Ich denke mal gerade, wenn man promotet, also entweder als Person oder als Band, dann ist man immer so in einer Ungleichstellung, man will immer was von der Person. Und ich denke mir gerade, gibt es eine Möglichkeit, dass ich der Person irgendwas gebe, um das, dass das Gefälle ein bisschen anders wird? Also bin ich immer abhängig und ich bin einfach ständig am Bitten und am Betteln und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, weil wenn man vom People-Business redet, das ist immer ein Hand wascht die andere. Aber als junge Band versus Radiomoderation gibt es eigentlich kaum eine andere Hand. Außer du sagst, da gibt es dieses geheime Ding, das kannst du als junge Band schon machen.
Also ich hätte noch nichts gewusst, ich hätte noch nichts gemerkt, was ich machen kann. Man kann sich natürlich mit den Leuten treffen auf einen Kaffee und sich auf einen Kaffee einladen oder auf ein Schnitzel oder auf ein veganes Schnitzel, aber ich weiß nicht, ob es irgendein Geheimkonto gibt irgendwo. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Nein, man kann einfach schauen. Finde ich, was immer wichtig ist in dem Business, ist auch, dass die Leute interessieren, mit denen du zum Tun hast. Weil die kriegen so, wie gesagt, die kriegen so viel Songs und das ist so viel oberflächliches Zeug, weißt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du dann diese Leute siehst und die mit diesen Leuten nicht über die Songs unterhältst, die du promotest, sondern wie geht's ihnen und wie geht's deinen Kindern und was tut sie in der Schule beim Buben und so. Weißt, also, dass du quasi versuchst, in einer gewissen Form eine Freundschaft aufzubauen oder eine Nähe, die nicht jetzt unbedingt mit dem Job zu tun hat. Ich finde das, wenn du wirklich interessiert bist an dem Menschen, und das ist das, was ich versuche, und deswegen habe ich auch nur mit Leuten in Redaktionen Kontakt, die ich wirklich kenne und die ich schätze, dann bringt es da was. Aber das ist eigentlich jetzt keine Motivation von Anfang an, dass ich der Person was Persönliches aus der Nase zahlen will, nur weil ich den Song unterbringen will, sondern es interessiert mich die Person. Ein Musikredaktionsmitglied vom Ö3 ist ein sehr lieber Freund von mir mittlerweile, der ist ein irrsinnig guter Gitarrist und wir treffen uns immer wieder zum Jammen im Proberaum. Und das ist immer super Hits und der Gaudi und wir machen 3 Stunden Musik und dann fahren wir wieder heim.
Und ihr habt das kein einziges Mal über Promotion geredet.
Nein, weil das interessiert mich auch nicht. Weißt, ich möchte dann auch Musik machen. Weil ich mache ja eigentlich immer über Promo reden. Ist jetzt doch, ja, mach mir auch ein bisschen Drucken. Aber das sind die Sachen. Aber ob es jetzt irgendwann, ich weiß nicht, was willst du machen? Weißt, willst du eine Nobel-Gin-Flaschen kaufen? Ja, kannst du eh machen, aber das wird dann nicht das große Airplay bringen, glaube ich.
Aber ich glaube, was wichtig ist, abseits dieses Machtgefälles, nenne ich das jetzt einmal, dass man dann auf der anderen Seite das nicht persönlich nimmt, weil du ja schon gesagt hast, die Leute kriegen so viele Songs. Wenn ich jetzt nicht einmal eine Antwort kriege von der Absage, ist eh schon ein Luxus eigentlich, traurigerweise, dann liegt es weder an mir oder an meinem Song oder an meiner künstlerischen Fähigkeit, sondern einfach daran, dass die das halt einfach nicht gesehen haben, zufällig, oder genau, die einfach keine Zeit nicht haben.
Ja, das liegt auch nicht daran, dass irgendwer gemein sein will zu dir, meiner Meinung nach. Ich habe mal eine Diskussion geführt mit dem Ö3-Musikchef vor 3 Jahren, glaube ich. Das war noch der vorige. Und irgendwie habe ich, glaube ich, ewig nachgefragt wegen einem Song und sie haben irgendwie geschrieben, ja, wir melden uns dazu nächste Woche, wir melden uns dazu in ein paar Tagen. Und es ist nicht gegangen. Und ich habe mir gedacht, Alter, bitte. Und irgendwann habe ich dann gefragt, was ist los? Liegt es daran, weil das ein österreichischer Artist ist, den noch nicht so wirklich kennen, oder, ich meine, ja, natürlich wird das nicht der Riesenhit, aber kann man das wieder erklären? Und dann hat er mir es erklärt, und das war voll okay, weißt, aber ich habe mir gedacht, warum wartest du denn so lang? Schreib doch einfach, sag doch einfach nein, weißt. Und sie haben den Song dann genommen und ein paar Mal gespielt, aber glaube ich, weil ich halt dann einmal ein bisschen unangenehmer geworden bin. Aber das ist ja, also es ist dann aber auch mal so. Ich glaube nicht, dass das irgendwer absichtlich ausnutzt, dieses Machtding, weil sie haben ja auch nichts davon, wenn sie den Song spielen. Außer es wird ein Riesenhit. Dann ist das für, dann ist das für Radios natürlich auch wieder dann kommt das zurück. Aber wenn sie jetzt eine junge Band einnehmen, das zwei, dreimal spielen, ist das für die junge Band cool und ist das eigentlich ein Gefallen von dem Radiosender, dass die spielen, weißt du, was ich meine? Also, es tut keiner was zu Fleiß, meiner Meinung nach. Das sind alles, also soweit ich die kennengelernt habe, die Leute in diesen Redaktionen, sind das durch die Bank alles total angenehme, nette Leute, die einen sehr guten Geschmack in Musik haben und die sich sehr auskennen. Ganz, 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 also die überwiegende Mehrheit ist wirklich sehr leibend. Und ich hätte nicht das Gefühl, dass irgendwer was zu Fleiß tut. Das bietet man sich vielleicht manchmal ein, wenn man sich denkt, na super, jetzt werden wir schon wieder nicht gespielt und die werden immer gespielt. Das ist natürlich zart. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange die besagte Band jetzt gedacht hat, bis die gespielt werden. Da gibt's ja, die haben ja auch 10, 15 Jahre vielleicht gewartet, bis den richtigen Sound und den richtigen Song gehabt haben. Aber da auf irgendwen persönlich angefressen zu sein, bringt sie meiner Meinung nach nichts. Das killt Motivation für die selber und das geht ins Nichts, weißt du, weil die Person am anderen Ende der Leitung, die kriegt ja das gar nicht mit, dass die das anzipft. Also, das würde ich nicht persönlich nehmen oder zumindest versuchen, es nicht persönlich zu nehmen. Genau.
Was ich von vorhin noch unterstreichen wollte, dass es nicht verloren geht, unabhängig von Promotion, was glaube ich im Netzwerken-Sinne immer gut ist, wenn man mit Leuten connectet, dann auf menschliche Basis und nicht sofort gleich über Musik reden und über sein Projekt reden, weil die Leute fragen eh noch, wenn sie es wissen wollen. Aber sonst kommt man wieder in die Situation, dass man nicht wirklich mit den Leuten connectet, sondern halt nur sein Ding platziert und irgendwie Werbung macht für sein Ding.
Absolut. Und das ist aber, weißt du, das kennen auch nicht alle. Manche Leute kennen das einfach nicht. Manche Leute sind nicht für diese Netz, also für persönliche Nähe quasi mit wem aufzubauen, das sind einfach nicht gemacht dafür. Also um wieder von meiner Band zu erzählen, das ist kein Job für den Luke. Der Luke ist miserabel mit Namen. Wenn jetzt da der Andi Knoll einer gesagt hat, na gut, der Andi Knoll nicht, aber wenn irgend, weiß ich nicht, irgendein jüngerer Ö3-Moderator aus, wenn man da jetzt einer geht, der sagt, den habe ich schon mal gesehen, aber warte mal, wie heißt denn der? Und das ist der Philipp Hanser oder wer, weißt du, den ich einfach kennen muss, wenn ich in dem Geschäft unterwegs bin. Und das hat mich das immer interessiert zum Beispiel. Und so, wir waren mit unserer Band dann 2022 mit Simply Red auf Europa-Tournee als Special Guest. Das war riesig, das war mega. Und wir waren dort nicht, weil wir die Millionen Streams haben, weil wir haben nicht Millionen Streams. Wir waren nicht, weil wir die Millionen Follower haben, weil wir haben keine Millionen Follower, sondern wir waren mit, weil ich jahrelang dran war, diese Band und diese Crew kennenzulernen. Und das ist über den Drummer passiert und der Drummer hat mit unserem Gitarristen geschickt und der Gitarrist hat mit unserem Bassisten geschickt und so weiter und so fort. Und dann haben wir die ersten zwei Alben aufgenommen und hat der Pianist von Simply Red eingespielt bei uns. Und der hat gesagt, willst du mal mitfahren auf Tour? Und ich habe gesagt, na sicher. Und dann hat er halt dem Manager das weitergegeben und dann habe ich einmal mit dem geschrieben und dann hat es geheißen, na, sie haben schon wen für die nächste Tour. Und dann, zack, am 28. Juli 2022, das weiß ich noch, bin ich im Musikgeschäft gesessen, wo ich gearbeitet habe, in Wiener Neustadt. Und es war gerade wer da bei mir. Und ich habe eine E-Mail gekriegt aufs Handy und schaue und sehe, das ist der Manager von Simply Red und habe gelesen, ob wir auf Tour mitfahren wollen. Und ich kann mich erinnern, dass diese Person eine Gitarre kaufen wollte und ich bin einfach weggegangen und habe gesagt, probieren Sie, da sind eh viel und habe diese E-Mail zurückgeschrieben. Und er hat geschrieben, ob wir mitfahren wollen und ich habe geschrieben, ja, bevor ich dem Luke gesagt habe, dass wir diese E-Mail gekriegt haben. Weil ich habe mir gedacht, weißt, ich will jetzt da nicht um eine Dumm fragen, ob wir mitfahren, weil dann sagt vielleicht einer, nein, meine Mama hat im November einen 60er oder die Oma feiert einen 80er und ich habe gedacht, das interessiert mich nicht. Wir fahren jetzt. Und das ist aber nur passiert, das ist nicht passiert, weil wir die Genialsten sind oder weil wir so gut sind, sondern weil wir die Leute kennt haben und die Leute gewusst haben, wenn wir die mitnehmen, dann können wir uns darauf verlassen, dass die uns nicht eine Arbeit machen, die nicht sein müssen, weißt. Und das war nur, oder nicht nur, aber das war zum überwiegenden Großteil diese persönlichen Kontakte, die ich da gehabt habe und dieses Vertrauen, die das dem mir und dem Look entgegengebracht haben. Und das ist, finde ich, das ist, finde ich, urleibend, wenn man weiß, dass das geht. Weil wir waren dann die erste Band, die mit Simply Red in dem Fall auf Tour war, die kein Major-Label gehabt hat. Wir haben niemanden gehabt. Wir haben kein Management gehabt, kein Booker, kein Promoter. Ich kann mich erinnern, ich habe dann diese Zusage gekriegt von dem Manager. Er hat nämlich gefragt, was wollt ihr alles spielen? Wollt ihr nur die Österreich-Termine spielen? Das waren zwei. Und ich dachte, nein, komm, wenn wir einmal mitfahren dürfen. Und dann habe ich mir diesen Tourplan angeschaut und von Paris bis Rom ist eigentlich relativ durchgegangen. Und ich habe gedacht, ich frage ihn einmal. Und habe gesagt, nein, diese 21 oder 22 Gigs, die würde man gerne machen. Und er hat gesagt, ja, passt. Und er hat gesagt, ich verbinde mit unserem Produktionsmanager, und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, wo drin gestanden ist, hey, das ist der Produktionsmanager, der Chris, und kannst du ihm bitte schicken, euch einen Travel Agent, euch einen Booker, euch einen Manager, euch einen Promoter, euch einen Merch-Beauftragten, und ich habe geschrieben, alles zu mir, machen wir alles selber, und er hat geschrieben, okay, nice job, man, und das war einfach, das war heavy. Weil du musst dich um alles kümmern. Und ich meine, der Luke hat, glaube ich, stundenlang mit AKM telefoniert, wie das ist mit Abrechnung und im Ausland spielen und das und dort. Weil das ist natürlich auch eine riesen Einnahmequelle dann, diese Tantiemen, und das hat uns einfach die letzten Jahre dann auch finanziert. Und wir haben Route geplant. Wir haben eine Kohle aufstellen müssen. Weil der Typ hat mir geschrieben, es gibt nicht viel Gage, ihr werdet eine Kohle brauchen. Und ich Trottel, habe natürlich zugesagt, bevor wir die Rechnung gemacht haben. Weißt, das ist ein bisschen meine Spezialität. Das ist auch so was, was mich an mir nervt. Was wir da als Frog gehabt haben vorher. Dass ich zuerst tue und dann nachdenke. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir 40.000 Euro brauchen. Und das war ziemlich knapp, weil das war, wir haben nur 3 Monate Vorbereitungszeit gehabt. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, na gut, wie machen wir das? Und der Gitarrist hat gesagt, geht, da wird sich schon wer melden. Da sage ich, na genau, es meldet sich nämlich jeden Tag, während wieder Geld gehen. und dann haben wir halt, was weiß ich, eben, das meiste Geld ist tatsächlich durch private Leute gekommen, die das total leibend gefunden haben, dass wir das machen. Und von Firmen in unserer Umgebung daheim. Und auch vom Kulturministerium ein bisschen was gekriegt, vom Land Niederösterreich und so, und von der SKE, und das war super. Also es ist dann im Endeffekt wirklich ausgegangen, dass wir das Ding irgendwie erschupft haben, aber es war heavy. Es war heavy. Aber da sieht man, was einfach persönliche Kontakte bringen können. Weil das war ganz weit weg von irgendeinem Major-Label und so. Und dann bist du in der Situation, das kann mich noch erinnern, weil wir haben dann irgendwie so das Team zusammengestellt, und das war die Band, unser Tontechniker, ein Videotyp und Fototyp, und das war es eigentlich. Und dann hat meine Freundin, die Lilly, damals gesagt, hey, ich werde es aber wenn brauchen, der mit ist, der nichts zum, also der quasi nichts zum Tun hat, der Sachen abfängt, die passieren, während ihr auf der Bühne steht, während irgendwas passiert. Und dann hat er gesagt, nein, das geht schon. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das hat es aber nicht unrecht. Und dann ist sie mitgefahren, und im Endeffekt hat sie die meiste Hacken gehabt. Super. Und das war einfach auf so vielen Ebenen fordernd, das habe ich nicht für möglich gehalten. Aber wie gesagt, das war alles nicht passiert, hätte ich nicht jahrelang versucht, diese Leute wirklich kennenzulernen, weißt? Weil es geht im Endeffekt auch in dem Geschäft nur um persönliche, also oder sehr viel meiner Meinung nach, um persönliche Kontakte und um ein zwischenmenschliches Verstehen. Weil die wollen ja auch wen mit haben, der leibend drauf ist. Weil wenn du jetzt mit irgendwem 20 Stunden im Bus sitzt, was bei uns der Fall war, und der geht am Arsch, was der Fall war bei einer Person, ist das nicht leibend. Weil eine Person kann den ganzen Haufen zusammenhauen. Und das war einfach ein zwischenmenschlicher Wahnsinn, diese 6 Wochen. Und wir haben uns ziemlich, wenn wir kurz vorm Aufhören dann danach. Aber was ich meine, dass du überhaupt einmal von so einer Band gesehen wirst und in Frage kommst, dass die mitnehmen, dafür müssen sie die denken, okay, ich glaube, die machen mir keine Bresel. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen geht es auch, wurscht, ob es jetzt in der Promo ist oder im Studio. Wenn du zu einem Produzenten gehst oder in ein Studio gehst, der da nicht taugt, wird der Song nicht leibend werden. Wenn es wer mischt, der nicht leibend mixt für die, wird der Mix nicht leibend werden. Und das geht immer so weiter. Also es ist im Endeffekt wurscht, wie viel KI, wurscht, wie viel Filter und Gschisti-Gschasti und Effekte es gibt. Im Endeffekt ist immer die Person dann doch noch die wichtigste, mit der du zusammenarbeitest. Und das ist beim Promoter genau dasselbe. Wenn der nicht taugt, dann mach's nicht. Absolut, weil dann gibst du ja Geld aus, das du lieber anders ausgibst.
Ich sehe schon, wir müssen dann, muss nicht heute sein, aber dann eine zweite Folge über Tourmanagement machen.
Ah, ja. Ja, okay.
Ja, ja.
Da bringe ich die Lili dann mit.
Sehr gern. Was oft fällt, was immer wichtig ist, ist so dieses, was ist Erfolg? Und Erfolg ist, wenn Zufall auf Bereitschaft trifft. In eurem Fall ist jetzt Zufall nicht, dass Simplewelt angegriffen hat, sondern die Bereitschaft, dass ihr die Kontakte aufbaut, pflegt und dann einfach sagt, ja, wir machen das, weil die Gelegenheit kriegt man nicht, wenn man zwei Wochen wartet. Und Zufall in dem Fall nur, dass Simplewelt gesagt hat, jetzt ist doch was frei, fahrt's mit. Und für mich ist halt das eine interessante Perspektive im Promotion-Thema, dass man erstens diese Bereitschaft hat, diese Dinge zu pflegen und nach außen zu gehen, auf oft menschliche Ebene und nicht einfach auf, ich bin ein leibender Musiker und das ist mein leibender Song. Mhm. Und zusätzlich diese Zufallwahrscheinlichkeit maximieren, als Beziehungspflege sieht, genau. Und sagt, je mehr man die Fühler ausstreckt, je mehr man quasi Gesichtswäsche macht und nicht zu Leuten ist, und nicht nur was will von den Leuten, sondern sie wirklich für alle interessiert und alle sind ein cooler leibender Haufen. Abseits von dem, was man musikalisch macht, desto eher sagt, denkt einer, hey, der Tom, der war letztens ganz cool, vielleicht fragen wir den mal, vielleicht hat der Partie, die der Zeit hat.
Mhm. Genau.
Und ich glaube, das ist eine wichtige Facette, vor allem wenn man als junge Band sich überlegt, sind wir solche Leute, die das wollen? Mhm. Gibt es einen von uns, der nicht gut mit Namen ist, der das einmal nicht macht? Ja. Und gibt es einen, der wirklich gut mit Namen ist, der macht das vielleicht? Oder zahlt es ja aus, jemanden an ein Boot zu holen, als Bandmitglied, der die halt nicht Musik macht, sondern halt Dinge tut, in dem Fall halt Promoterin. Und dann muss man sich selber als Band die Frage stellen, wenn man die Ziele A oder B erreichen will. Und das ist ein Schritt dahin, nimmt man sich diese Gehhilfe, wie du vorher gesagt hast, oder eben nicht, vielleicht dauert es ein bisschen länger.
Ja, das ist wichtig. Aber das ist, im Idealfall kommt man, während man das macht, eh drauf, ob das für irgendwen was ist oder nicht. In unserem Fall war es halt, im Fall der Luke Andrews Band war es, hat sich einfach ergeben. Weil es war immer so, dass ich der völlige Netzwerker war, weil mich die Leute interessiert haben. Und das Lustige, also jetzt sage ich schon wieder Simply Red, das ist auch meine Lieblingsband. Ich hab zu meinem 13. Geburtstag, hat sich mal in Aspang, wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Weihnachtsmarkt gegeben. Also ein Weihnachtsmarkt ist übertrieben, es war ein Tisch in einem Wirtshaus. Und da hat es zwei CDs gegeben, eine von Simply Red und eine von Nickelback. Und ich wollte mit 13 natürlich Nickelback haben. Und der Papa hat gesagt, na geh, nimm doch Simply Red, ist doch leibender. Und ich wollte irgendwie dem Papa nicht widersprechen offensichtlich und habe mir gedacht, na gut, dann nehme ich halt Simply Red und habe die CD zu Weihnachten gekriegt und habe es nie angehört. Und dann habe ich mit 16 zum Bassspielen angefangen und habe die mal einen und habe mir gedacht, Alter, das ist mega. Und bin halt völlig reingekippt. Und dann hat mich einfach das, dann habe ich halt die Booklets angefangen zum Lesen. Macht auch keiner mehr, wer hat noch Booklet? Ich bin alt. Und habe angefangen zu lesen, wer hat das produziert, wer hat den Bass gespielt. Und das hat mich richtig gepackt, weißt du? Und dann habe ich, und das war in Wirklichkeit, hat mich da schon Netzwerken irgendwie interessiert oder Leute kennenlernen. Und das hat mich aber immer die Person interessiert, die das gespielt hat und nicht, was die gespielt hat. Und dann habe ich halt, und dann ist das halt losgegangen. Und der Luke hat sich für das zum Beispiel nie interessiert. Das interessiert ihn bis heute nicht. Das ist einfach nicht sein Ding. Aber der ist dafür ein super Songwriter, ein super Studiotyp, der macht die ganzen AKM-Anmeldungen, da würde ich auszucken, weißt, so Formulare und so. Alter, da mache ich immer einen Fehler. Die kommt immer zurück. Außer bei der Promo. Beim Formular mache ich nie einen Fehler. aber der ist halt der totale Zahlentyp und der totale Listentyp. Er schreibt alles mit und ich schreibe nichts mit. Und das ist einfach passiert bei uns. Weißt, er hat die Songs geschrieben und er hat gesagt, was tun wir jetzt mit dem Song? Und ich habe gesagt, nehmen wir auf. Und dann ist er in London, wir haben in London gelebt, 2016, und dann ist er in mein Zimmer auf und hat gesagt, ich habe einen coolen Song geschrieben, den könnte man aufnehmen. Und ich habe gesagt, ja, spiel vor. Und dann hat er vorgespielt. Und ja, und wie machen wir das jetzt? Und ich habe gesagt, naja, googeln wir halt einmal Producers London oder so. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir einen Typen gefunden, der war in Wimbledon, das waren 20 Minuten weg von uns mit dem Auto. Und dann sind wir halt zu dem hingefahren und haben angeklopft, einfach. Und der hat aufgemacht und ich gesagt, ja, ich würde gerne einen Song aufnehmen. Und er hat gesagt, okay, jetzt hat noch nie wer gemacht oder schon lange keiner mehr gemacht. Aber kommt einer und spielt mir den Song vor. Und wir haben den Song vorgespielt und er hat gesagt, ja, das möchte er machen. Und so ist das losgegangen irgendwie. Und dann haben wir unseren Fotografen gecheckt, haben gesagt, wir wollen coole Fotos haben. Und dann haben wir, und in die, im Zuge dessen haben wir dem Dave Clayton, dem Keyboarder von Simply Red, eine Demo geschickt. Weil ich wollte unbedingt zu dem Typen zu, weil ich mir dachte, der ist eine Schlüsselfigur und das habe ich irgendwie richtig im Gespür gehabt. Und in dem Song geht es um eine Busfahrt quasi in Putney, in dem Stadtteil in London, in dem wir gelebt haben. Und lustigerweise, haben wir beide nicht gewusst, hat der Dave ums Eck von uns gewohnt in London, weißt du, in einer 10-Millionen-Stadt. Und hat immer den gleichen Bus genommen, um den es in diesem Song geht, um die gleiche Buslinie. Und er hat gesagt, ah, das ist super, den Bus nehme ich auch dauernd. Na, okay, das mache ich. Und dann ist er ins Studio gekommen und hat, und das war halt für uns einfach, wir sind, glaube ich, die ganze Zeit mit so einem Grinser dort gesessen und hat das so super gespielt, natürlich. Und dann haben wir irgendwie gesagt, naja, was kriegst du heute? Und er hat gesagt, na, nix. Gehen wir auf ein Bier und das war's. Und das ist wirklich eine enge Freundschaft geworden. Und ich war erst letzte Woche, vorletzte Woche in London und habe ihn getroffen und seine Frau. Und das ist einfach, also wenn ich den sehe, ist das einfach mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden, weißt. Vom ersten Song aufnehmen bis zur Tour mit Simply Red. Und das ist dann alles nur passiert, weil mich die Person interessiert hat. Weil wenn du die Person nur haben willst für einen Namen, merkt ihr das. Und so ist es mit allem. So ist es auch mit dem Radiopromoter. Weißt, wenn es mich nur interessiert, dass die da in diese Playlist reinkomme, wird das, glaube ich, recht schnell merken. Und das ist einfach, im Endeffekt ist es recht simpel als Band, wenn du wen hast, den das interessiert, dann soll es die Person machen mit Gespür und wenn nicht, dann musst du Hilfe suchen.
Ja.
Und machen wir es aber Hilfe auch gut, weil wir sind dann auch irgendwann einmal eben nach dieser Tour, wo wir dann alles selber gemacht haben, waren wir einfach ausbrennt. Und es waren so viele Punkte, die wir gemacht haben, bevor diese Musik gekommen ist, weißt? Weil es war auf Tour dann so, dass der Luke, die Lilly und ich, also die Lilly war in dem Fall nicht auf der Bühne, aber der Luke und ich und die Lilly, wir haben das alles organisiert und du musst dich halt um alles kümmern, vom Merch aufbauen und mit den Stagehands reden, wann die wo sind und die wollen das und die wollen das und der will das. Und dann ist es so stressig und dann, wir haben es dann teilweise nicht einmal zusammengebracht, dass wir sie wirklich eine halbe Stunde vor dem Gig in der Garderobe zusammentroffen haben, dass wir halt dann uns vorbereiten und uns halt quasi eingrooven. Sondern manchmal war es wirklich so ein Stress, dass wir eine sind und schnell umgezogen haben und auf die Bühne sind. Und dann musst du plötzlich aber den Schalter umlegen. Weil das ist das, um was dann wirklich geht. Weil ich möchte dann nicht im Siegerdom in Amsterdam vor 18.000 Leuten stehen und einen Scheiß spielen. Und das war schon urarg, muss ich sagen. Und ich habe das im Moment gar nicht so mitgekriegt. Weil das Adrenalin einfach die... Ich habe in meinem Leben noch keine Drogen genommen, aber Adrenalin ist sicher die geilste. Bin ich mir sicher, weil das schiebt dich an. Und das war einfach, also das war 220 Mal, war 220 Gigs tatsächlich der Fall, dass wir alles viel mehr waren als ein Musiker. Und dann habe ich mir nachher schon gedacht, okay, das möchte ich, sollte man jemals diese Chance wiederkriegen, möchte ich das nicht haben, weil du kannst dich zu wenig auf die Musik konzentrieren. Und ich habe ja auch diese ganzen Instagram-Stories gemacht, das habe ich schon vergessen. Ich kann mich erinnern, dann sind wir immer nach dem Gig, das war arg. Wir haben Zeit gehabt, zwischen uns am Ende vom Set und und Simply Red war quasi eine Viertelstunde Umbauzeit. Und eine Viertelstunde heißt aber, in einer Viertelstunde muss alles herunten sein, einpackt und draußen. Weil der Mick Hacknell geht am keinen Gitarrenkoffer vorbei, der nicht ihm gehört. Und das war natürlich ein Mörderstress und dann haben wir halt das ganze Zeug weggerammt und es hat nur einen Weg gegeben, wie das in diesen Bus reingepasst hat. Das war völliger Wahnsinn. Und dann sind der Luke und ich zum Merch gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass die Lilly mich an der Hand genommen hat, am Arm. Und ich habe, während wir zu diesem Merch-Stand gegangen sind, habe ich da Instagram-Stories gemacht. Weil der Fotograf hat mir die dann geschickt. Ich habe das runtergelernt und habe Stories gemacht und ich meine, ohne Lilly war ich die ganze Zeit irgendwo reingerannt. Und wie sie das eh energetisch ausgegangen, ich habe keine Ahnung, wie ich das wie ich oder wir das, wie wir das da zart haben, im Nachhinein gesehen. Also man ist dann eh zu Höchstleistungen fähig. Die Frage ist nur immer, ist es dann wirklich so notwendig? Weißt, oder hätte man auch eine Person mehr mitgenommen? Wenn du nur eine Person für Social Media mehr mithast, war das, ist das, das ist sicher so eine Erleichterung. Und das ist auch immer eben bei so Promo-Geschichten die Frage. Ist es wirklich jetzt, bringt sie das was, wenn sie die Person da jetzt viel reinhaut und ein volles Netzwerk aufbaut? Das ist viele Jahre Arbeit.
Ich glaube, diese Frage können alle beantworten, die das schon mal gemacht haben und wissen, wie viel Arbeit es ist, dann nach dieser Erfahrung zu sagen, okay, auch wenn es Geld ist, auch wenn es eine Person mehr im Roster ist, zahlt sie aus, weil auf der Bühne stehen und musizieren ist leider nicht die Haupttätigkeit, die man als Musikerin macht. Das ist Teil der Bezahlung und man kann nur schauen, dass das, was davor kommt, man so gut wie es geht minimiert, was eben nicht oft möglich ist, außer halt durch Leute halt Boot holen, die das halt machen. Und ich glaube, dass eben das Gute ist, wenn man die Erfahrung gemacht hat, aber wenn es arge Erfahrungen sind, dass man jetzt weiß, das will ich nicht mehr.
Absolut,
und das ob ist man wichtig. Davor sagt, man lässt sich auf diese Erfahrungen ein oder man sagt davor schon, gut, das, was der Thomas erzählt hat, das spare ich mir gleich, steige gleich dort ein.
Ja, voll.
Muss eh jeder für sich entscheiden.
Ich meine, ich muss auch sagen, wir haben am Anfang, wie wir die ersten Singles rausgebracht haben, haben wir ein Management und einen Booker gehabt, den Peter Panski, der hat die Songs auch promoted. Und der Peter ist super, 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 super und hat diese Songs so gut platziert. Weil, wie gesagt, der war dann auf Nummer 1 in diesen Austro-Charts und die zweite Nummer war dann auf Nummer 2. Das war über ein Jahr in diesen Austro-Charts drin, die Coming Home. Und das war einfach. Das war ein Peter sein Netzwerk, weißt du? Das hätte ich nie zusammengebracht, weil ich habe ja keinen kennt. Also, jetzt zu sagen, dass man macht das selber, das kann man machen, aber dann dauert es viel länger, meiner Meinung nach. Weil ich habe ja das dann angefangen, wie ich diese Leute schon kennt habe. Ich habe ja die in Wirklichkeit durch den Peter kennengelernt, weil der hat uns dort hingeschickt. Und ich habe dann für mich, glaube ich, relativ klug geschaut, dass ich diese Leute kennenlerne. Aber auch, weil es mich wieder interessiert und nicht, weil ich irgendwem was wegnehmen wollte. Aber jetzt zu glauben, dass ich von null weg einfach mal ein Mördernetzwerk aufbaue, das dauert noch länger. Weil das war bei mir auch nicht von null weg.
Klar, ja.
Weil eben wir da durch den Peter einfach, der hat uns Türen geöffnet, die hätte ich selber nicht aufgebracht.
Absolut, ja. Ich würde jetzt gerne unser liebes Live-Publikum noch benutzen.
Benutzen?
Oder bitte. Den Raum für Fragen zulassen. Wobei ich muss gleich dazu sagen, wer Fragen zur Touring und Simply Red hat, der darf dem Tom gern anschließend ein Kaltgetränk zahlen und ihn ausfragen. Wer Fragen
oder zu, kein Kaltgetränk oder, zahlen und einfach fragen.
Genau. Wer Fragen zu Promotion, PromoterInnen, ja, oder allem drumherum hat, auch seitens MPN oder Interviews oder was auch immer, darf sich gerne das Mikro schnappen und die Frage gern stellen.
Hallo. Also ich hatte eine ganz kleine Mini-Frage. Wenn ihr die Songs platziert oder du die Songs platziert, wenn man sagt, na, man hat nicht viel Zeit, man soll da immer dazukommen, pickt ihr dann einen bestimmten Part von dem Song raus, weil du denkst, okay, der hat jetzt nicht Zeit zum Warten, bis der Refrain kommt oder keine Ahnung, das habe ich vorher kurz im Kopf gehabt.
Wenn ich nie den Song ausschicke.
Ja, voll.
Nein, ich schicke immer komplette Songs aus.
Das heißt, wenn ich in die Mail gehe und ich gehe drauf, dann höre ich ihn schon von Anfang an.
Genau, du hörst den Song von Anfang an, weil ich, also das ist für mich das tät ich für mich gern haben, dass sie die Leute die Zeit nehmen. Die Nummern dauern eh schon immer länger als 3,5 Minuten maximal. Und was auch dazu kommt, wenn ein Song, es kommt immer darauf an, in welchem Radio man gespielt werden will, wenn man in einem Commerz-Pop-Format-Radio gespielt werden will, ist es vielleicht sogar leibend, wenn sie von Anfang an hören, weil wenn die Hookline gleich am Anfang kommt und sie dir denken, ah, das merke ich mir, ist das besser als sicher nur den Refrain, meiner Meinung nach. Und ein guter Song besteht ja meiner Meinung nach aus mehr als einer Hookline. Das sind ja 10, 15 gute Hooklines. Meiner Meinung nach. Die du vielleicht nicht gleich beim ersten Mal hörst.
Ja, danke. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich war nur neugierig, weil du meinst, die Zeit fehlt. Aber es.
Ja, die Zeit fehlt sicher.
Angenehm so. Aber zu denken auch.
3 Minuten haben es. Sollten wir haben.
Gut, gibt es noch Fragen? Eine Frage?
Hallo. Also mich würde interessieren, wie viel Geld muss man jetzt in die Hand nehmen, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Song, den ich bald releasen möchte und dann einen Promoter ins Boot holen mag. Von welcher Größenordnung reden wir da?
Also so der Normalpreis ist 1.500 Euro für ein Single und das geht halt über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Ich persönlich biete immer dann, wenn man mehr Singles macht, natürlich einen Rabatt an. Oder wenn jetzt die Person das gar nicht leisten kann, kann man natürlich über diese 1.500 Euro reden, keine Frage. Weil wenn der Song cool ist, möchte ich den ja auch machen. Was die meisten Leute von mir nehmen, die eine Promo bei mir buchen, ist, dass man die Hälfte im Voraus zahlt und die Hälfte nachher. Weil dann tun sich die Leute ein bisschen leichter, die Kohle aufzustellen, weil das ist einfach viel Geld. Genau, also in diesem Bereich bewegt man sich ungefähr plus, minus, nein, immer minus eigentlich, nicht plus.
Ja. Ja. Vielleicht magst du an der Stelle erwähnen, dass manche dieses Beteiligung bei Erfolg drinnen haben.
Ja, genau, das gibt es auch. Also manche Promoter haben so eine Erfolgsbeteiligung, wenn der Ö3 das nimmt oder das im ORF vorrennt. Das habe ich nicht. Wenn ich eine coole Hacken mache und der Song kommt an, ob ich dann einen 50er mehr verdiene, weil der Song im Ö3 rennt oder vielleicht die nächste Single bemustern kann, weißt du? Also wir haben das auch, wir haben das tatsächlich in unserem Vertrag drin gehabt, mit Peter Panske hat es uns aber nie verrechnet. Sehr cool für ihn eigentlich.
Vielleicht hört er das jetzt und denkt sich, ah, da ist mir was durch die Finger gegangen.
Das können wir rausschneiden. Nein, schneiden wir nicht raus. Hallo Peter. Genau. Also da gibt es unterschiedlich, also das ist nicht mein Ding. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Promoter und Innen, die das unterschiedlich sehen.
Ich sag schon, die anderen Fragen zielen dann eher für Off-Air ab.
Ja, das da, auch gehört.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon langsam zum Ende der Folge. Mhm. Außer du hast irgendwas, wo du sagst, das ist eine super wichtig, über das haben wir gar nicht geredet oder das war so wichtig, das magst du jetzt nochmal kurz zusammenfassen, dann wäre jetzt der Moment dafür.
Wenn die Leute da unten keine Fragen mehr haben, glaube ich, habe ich echt drüber geredet.
Ich als diplomatischer Moderator äußere mich dazu jetzt nicht. Du darfst trotzdem jetzt nämlich noch weiterreden. Ich würde jetzt nämlich den Ball wieder zu dir spielen. Mhm. Du darfst jetzt am Ende der Folge ganz ungeniert Werbung machen für irgendwas, was für dich oder für euch als Band demnächst ansteht. Dann kannst du das jetzt da hier platzieren.
Was für uns ansteht, diese Woche kommt die neue Single der Luke Andrews Band raus, Cosmic Lullaby, die wir auch im Eastcote Studio in London produziert haben letztes Jahr. Und darauf freue ich mich sehr. Und sonst ist die Band live unterwegs. Wir spielen Ende April im Stadttheater Walfischgasse, im ersten Bezirk in Wien, im September im Stadttheater Wiener Neustadt. Und Ende Februar spielen wir als Support Act vom Chesney Hawks. Den kennen wahrscheinlich einige Leute darin. Ein Trio-Gig. Auf den freue ich mich sehr, weil Trio-Gigs sind immer cool, das hat immer mehr Energie. Genau, und sonst bin ich einfach als Promoter und als Bassist landesweit unterwegs und in England viel und wo auch immer. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja, es wird ein gutes Jahr wie das vorige.
Wie findet man dich als Bassist oder Promoter?
Wie man mich findet, auf Instagram findet man mich. Oder über die Luke Andrews Band, das ist eigentlich relativ easy. Oder wenn man meinen Namen googelt, findet man immer irgendwo meine Telefonnummer.
So, das hört sich nicht gut an, aber ja.
Ich hab das, ich weiß nicht, wo man überall Telefonnummern eingibt, also ich bin mir sicher, man findet mich relativ leicht. Oder man schreibt mir E-Mail an tomtreint@gmail.com. Mhm. Das kann man auch machen.
Du hast auch eine Kleinigkeit fürs Gewinnspiel mitgenommen.
Ja.
Das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Instagram, also schaut später oder auf alle Fälle rein. Vielleicht magst du es kurz droppen, was du mitgenommen hast.
Ich habe mir gedacht, wie kann ich am besten Leute helfen, die überlegen, ob sie eine Promo machen. Und zu gewinnen gibt es quasi ein Informationsgespräch mit mir über eine mögliche Promo und oder was man immer mal wissen will über dieses Promo-Thema oder wenn noch irgendeine Frage unbeantwortet blieb, ist jetzt bei diesem Wahnsinn, den ich da vor mir gegeben habe. Aber genau, also eine individuelle Beratung quasi. Eine Gratis-Beratung kann man gewinnen.
Sehr cool, dankeschön. Ich muss ja wieder überlegen, ein Fake-Profil zu machen und mitzuspielen. Was ich natürlich nie tue.
Ah, ja. Das nächste Fake-Profil.
Dann bleibt mir noch eine traditionelle Abschlussfrage zu stellen. Wenn du den Backstage-Café-Podcast hören würdest oder tust, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen, wo du denkst, ach, die Person passt super rein, die hat was Cooles zum Erzählen oder ein tolles Thema, das sie mitbringt?
Da kann ich jetzt nicht ganz, da bin ich jetzt befangen. Ich würde zwei Leute empfehlen. Darf ich zwei?
Ja, absolut.
Die erste Person ist meine Lebensgefährtin, die Lini Stella Breuer-Gutmann. Die ist eine Kommunikationsexpertin und die arbeitet in der Luke Andrews Band mit und die stellt meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Fragen, die ich nicht stelle und die andere Leute nicht stellen, die aber total wichtig sind, um zu wissen, wer man ist, weil ich finde gerade als junge Band, junge Musikerin oder auch ältere Leute, ist wurscht, Leute, die halt einfach gerne Musik machen, ich finde, man verliert oft diesen Blick von außen, weißt, man ist so im Tunnel. Und für die Luke Andrews Band und für uns war das total wichtig, dass die Lili dazugekommen ist und die hat gesagt, schaut euch das einmal an, das ist nicht so leibend, glaube ich. Und sie hat in den allermeisten Fällen recht gehabt. Und die kann einfach, die hat wieder eine ganz andere Sicht auf diese Dinge, wie ich sie habe oder wie sie wer anderer hat oder auch Booker hat. Also das ist wesentlich weniger im Business drin, sondern wie von außen drauf irgendwie was zur Vogelperspektive. Das wäre eine sehr, sehr schwere Empfehlung. Und zweite wäre unser Live-Tontechniker, der Chris Scheidel, mit dem wir seit unserem ersten Gig zusammenarbeiten und der war auch seit Ewigkeiten der Tontechniker von Willi Resetaritz und Osban halt. Und der ist einfach ein super Typ, der so viel weiß und der so cool ist und der einfach Geschichten hat von Tontechnik über Touring. Der war mit uns auch auf Tour mit Simply Red. Also der hat von den größten Hallen bis zu den kleinsten Venues Sachen gemischt. Der ist richtig cool. Der ist richtig, richtig cool und der kann richtig super Sachen erzählen und gute Tipps geben für Tontechniker und aber auch für Leute, die einfach unterwegs sind. Genau.
Sehr cool, danke für die Empfehlung. Werden wir dann gleich die Nummer von dir abheimsen?
Ja, habe ich beide.
Sehr gut. Danke, dass du da warst.
Danke auch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht langwierig. Danke für die Einladung.
Gern. Als kleines Dankeschön unsererseits, jetzt wo wir Sie haben, darf ich dir ein Backstage-Café-Package überreichen?
Danke! Weißt du, ich liebe ja Kaffee und Koffein und Musik ist auch super.
Deswegen hassen wir Backstage-Café.
Danke sehr, ich liebe es.
Ich freue mich schon, mit dir anschließend über weitere Dinge, die im Tourleben passiert sind, zu plaudern.
Ja, gern, jederzeit, alles.
Die Menschen, die das hören im Nachhinein, hören uns dann wieder wie regulär in 2 Wochen. Bis dahin eine schöne Zeit und jetzt fällt mir kein Abschlusswort ein. Auf die letzten Meter verliere es.
Adieu.
Adieu. Dankeschön.
Oh, danke sehr. Danke, danke.